Da die Kids, mit denen wir im Moment arbeiten, die sind, sage ich mal, 13, 14, bis die im Arbeitsmarkt sind, also in ungefähr 10 Jahren, ich kann heute nicht absehen, welche technischen Skills sie brauchen, weil wir wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was das sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir hier machen, genau das ist, was Kenza braucht. Neugierde, Kreativität, Offenheit, Zusammenarbeit, Begeisterung für Tech-Themen, dass wir junge Menschen haben, die hinterfragen und nicht blind urteilen, die sich engagieren und nicht nur motzen und die Bock darauf haben, was Neues zu lernen. Ich würde mal behaupten, davon könnte Kenza eine Menge brauchen.
Hat sie das gut beschrieben, Kenza?
Ja, absolut. Also tatsächlich ist diese Mindset, finde ich, am wichtigsten. Ja, wir sind gerade in Deutschland sehr fokussiert auf Abschlüsse, weil das so eine Art Versicherung ist. Und Deutschland ist ja Weltmeister in Versicherungen und in Risiken analysieren und minimieren.
Ich freue mich sehr, dass du dich für AI interessierst. Ich bin Christoph Bursek und ich habe gleich zu Gast Kenza Aizi Abu. Sie ist CTO beim Logistikunternehmen Fiege und Julia Freudenberg. Sie ist CEO bei der Hacker School. Unser heutiges Ziel ist sozusagen ein Dreiklang aus, welche AI-Projekte werden jetzt gerade im Unternehmen umgesetzt? Welche Voraussetzungen muss man dafür schaffen? Und was sind die Erfahrungen? Wie reagiert vielleicht aber auch der Education-Bereich auf diesen riesigen Paradigmenwechsel und wie müssen Lernen, Ausbilden, Fortbilden für die Zukunft aussehen? Und wir sprechen auch über die AI-Schlagzeilen und überlegen, wie lange es dauert, bis ich in meinem Unternehmen eigenständige zum Beispiel AI-Agenten einsetze oder von AI-Developern eigenständig weiterentwickelte Software benutze. Ja, ich glaube, das ist eine tolle Agenda und ich habe zwei ganz tolle Personen mit viel Erfahrung und spannenden Meinungen bei mir. Das hier ist der Inside Talk, unser monatliches Format von Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Hallo Kenza, hallo Julia, schön, dass ihr beiden dabei seid.
Moin. Hallo und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Julia, grob gesagt, arbeitest du mit Menschen, die IT-Qualifikationen erlangen möchten, verbessern möchten? Ich würde mal sagen, in fast jedem Alter, glaube ich. Magst du uns kurz dein Unternehmen vorstellen? Und warum die Hacker School eine wichtige Funktion auch für Unternehmen einnimmt.
Ja, super gern. Also wir machen in Kürze ja eigentlich nur geilen Scheiß. Wir wollen Kinder dafür begeistern, dass sie Bock auf Zukunftsberufe haben. Und nach meiner Erfahrung können am besten die begeistern, die selber in diesem Bereich arbeiten. Also auch Kenza war schon mal bei uns und hat jungen Mädels erzählt, wie man mit KI arbeitet, welche Rolle Robotik hat. Und genau so diese Funken überspringen zu lassen. Insbesondere für junge Menschen, ihnen das Tor zur Welt zu öffnen und auch klarzustellen, Mädchen programmieren nicht mit den Eierstöcken. Wir können rechnen. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder bringen unglaubliche Kreativität mit und einfach dieses Hack the World a Better Place gemeinsam umzusetzen. Wir machen das als gemeinnütziges Startup und ja, haben das Ziel, dadurch das Bildungssystem digital und mit KI richtig aufzumischen.
Was sind Beispiele, wie Leute es schaffen, dass ihr zu ihnen kommt? Also was ist so der typische Weg, bis du mit deiner Energie vor der Klasse stehst und sagst, so wird programmiert und so nicht?
Ach, ich lasse dir das meistens am liebsten sogar selber rausfinden, weil Kids sind unglaublich clever. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch insbesondere ab diesem Jahr den ganz, ganz starken Fokus haben, wirklich virtuell oder vor Ort in Schulklassen zu gehen. Wir haben vorher ganz viele andere Sachen ausprobiert, aber jetzt wirklich zu sagen, wenn wir das System verändern wollen, müssen wir einen Fokus setzen, wir müssen uns regional konzentrieren. Und wir müssen, auch wenn wir deutschlandweit aktiv sind, aktiv in die Akquise in einzelnen Bundesländern zu gehen, um dort die Schulen dafür zu begeistern, dass wir mit so einer erweiterten Berufsorientierung einfach Sachen mitbringen, die die Schulen gar nicht so gut können. Und wir haben Zugang über Kultusministerien, über andere Initiativen, über Schulen, die sich direkt melden, über Messen wie die Didakta, wo sich auch ganz viele Schulen melden. Es sind immer mehr willkommen. Und da finden wir wirklich den Weg, die Schulen abzuholen und bitten dann Hochschulen und Unternehmen, dass sie uns ehrenamtliche ITlerInnen zur Verfügung stellen, mit denen wir halt eben wirklich den geilen Scheiß in den Schulen machen können. Also wir sind hauptberufliche Brückenbauer eigentlich.
Wir gehen gleich auch nochmal tiefer darauf ein, wie das genau macht, wo vielleicht auch die Themen bei euch so stehen. Wenn du dich jetzt mit einer Zahl festlegen müsstest, bevor ich jetzt gleich Kenza vorstelle, welche Zahl würdest du sagen, wie gut ist das, was du an Schulen oder in der Ausbildung siehst, gerade schon zum Thema des AI-Shifts vorbereitet?
So, die klassische Antwort wäre jetzt NA, not applicable. Es ist insbesondere im Schulbereich, eine ganz große Awareness auf dem Thema, weil die Kids ja sowieso schon den ganzen Tag damit unterwegs sind und das auch nicht immer so einsetzen, wie das vom System Schule gedacht wird. In den Schulen selbst gibt es erste Schritte, wo auch über unterschiedliche Anbieter auch sichere KI-Umgebungen angeboten werden, wo gezeigt wird, wie Lehrkräfte das auch für den tatsächlich für die Unterrichtsvorbereitung nutzen können, aber ganz pragmatisch, auch nach Corona, in Sachen Digitalisierung und insbesondere auch sinnvoller Einsatz von KI, stehen wir im Schulsystem, soweit ich das sehe, ganz am Anfang.
Das ist ein guter Cliffhanger, da steige ich später nochmal ein. Jetzt begrüße ich nochmal Kenza bei uns. Du bist als CTO im Board bei Fiege. Ihr seid Logistikanbieter. Was sind zur Vorstellung konkrete Leistungen von Fiege, die vielleicht unsere Zuhörer, Zuhörerinnen kennen können, und welche Aufgaben hast du bei euch im Unternehmen konkret?
Ja, also wir sind als Logistikdienstleister in den zwei Bereichen Warenhausverwaltung, Warehouse Management. Das ist ja immer irgendwie, in Englisch klingt alles viel einfacher. Und Transport. Also machen wir auch. Wir beliefern, also wir arbeiten für alle Industrien außer Automotive und ja, beliefern Filialen, Supermärkte, Krankenhäuser, ja, im B2B-Bereich. Und dann im E-Commerce sind wir natürlich auch sehr, sehr viel tätig. So, das ist das, was wir tun, mit viel Begeisterung um die Kunden, für die Kunden und mit den Kunden gemeinsam. Und ich verantworte bei Fiege die globale IT, die technologische Entwicklung, Daten, KI, also die drei Bereiche als Querschnittsbereich und einen Geschäftsbereich Digital, der digitale Lösungen entlang der E-Commerce-Kette entwickelt.
Wie groß seid ihr?
Also an Mitarbeitern sind wir 23.000 weltweit. Wir haben vor allem einen europäischen Footprint. In Asien sind wir nur in China heute und sonst in Europa relativ groß.
Wir haben zwar ja die Überklammer AI. Wenn ich auf die Nachrichten gucke, dann ist es natürlich allgegenwärtig. Wenn ich nochmal zurück überlege, was Julia gerade vor zwei Minuten gesagt hat, dann sagt sie, teilweise ja not applicable. Und wir haben Kenza, die in einem großen Unternehmen für genau diese Bereiche verantwortlich ist, die uns gleich nochmal so ein bisschen reingucken lässt, welche der AI-Themen oder vorbereitenden Themen eigentlich gerade jetzt so umgesetzt werden. Ich würde sagen, wir haben Anfang 2025. Was sind aktuelle Schwerpunkte für euch im AI-Thema, an denen gerade gedacht oder gearbeitet wird, die man eigentlich auch schon vor zwei Jahren hätte angehen können, weil sie vor zwei Jahren schon genauso klar sind, aber jetzt drücken sie langsam so richtig. Kenza, fällt dir dazu was ein?
Okay, also ich sag mal so, ich muss jetzt so ein bisschen breiter öffnen, ne? Wenn wir über AI sprechen, da sind ja ganz viele Methoden drin, auch alles, was Robotik mit KI-Modulen angeht. So. Und da sind Themen, die wir im Lager tatsächlich seit vielen Jahren schon testen, ausprobieren und inzwischen auch im Einsatz haben. Sprich Roboter, die selbst navigieren können, Paletten bewegen können, auch Hochregallager, wo die Roboter selbst, ne, also sind ja riesen Regale sozusagen mit modularen Kisten, ne, und die Roboter liegen drauf, die nennen sich Autostores und die holen ja immer die Kisten, je nachdem, was bestellt wurde, und bringen das zu der Pickstation, wo in der Regel ein Mensch steht. Teilweise haben wir auch da Pickstationen, wo Pickroboter sind, ne? Und das meine ich, das ist ja die Kombination zwischen Robotik und KI. Und warum KI? Das ist ja natürlich, ne, das ist ein Pickroboter. Es ist ja nicht nur die mechanische Bewegung, sondern es hat ja auch ganz viel, also Computer Vision und Reasoning. Ne? Das heißt, der muss ja auch sehen, die Objekte erkennen und auch entscheiden, je nachdem, was das für ein Objekt ist, wie viel Saugkraft ich anwenden muss, um dieses Objekt von A nach B zu transportieren. Und wenn sie umfallen, muss der Pickroboter ja trotzdem wissen, was mache ich jetzt, ne? Manchmal bleiben sie auch stecken. Und auch diese Ausnahmen müssen behandelt werden und gelöst werden. Denn tatsächlich sind solche Technologien nur hilfreich, wenn sie kaum Fehler machen. Ja? Wenn ständig jede 10 Minuten irgendein Mensch kommen muss, weil beim Roboter irgendwas stecken geblieben ist und er dem Roboter helfen muss, dann hat das natürlich den Business Case gekillt. Na, da ist es da die Produktivität. Also das sage ich mal im Lagerbereich oder im Logistikzentrum. Und dann hat man Beispiele, wenn
Darf ich kurz dazwischen fragen?
Ja, das war eine, ja.
Du hattest gesagt, da seid ihr schon seit Jahren dran. Also ich wäre für wahrscheinlich die meisten Menschen, die jetzt irgendwie mit AI anfangen zu arbeiten, war ChatGPT, LLM, war das so der große Punkt, der irgendwie alles verändert hat. Ihr habt aber schon Jahre vorher angefangen zu sagen, Bilderkennung und dann, ja, if then, Sachen zusammenzubauen. Hat sich das AI-Thema durch so ein LLM, ChatGPT, bei euch nochmal stark vergrößert? Also habt ihr im Grunde gesagt, wir machen schon künstliche Intelligenz, Machine Learning Zeug, aber seit ChatGPT kriegen wir jeden Tag 3 E-Mails, wo die Leute sagen, wir müssen auch AI machen? Oder hat dieses ChatGPT LLM Zeug eigentlich gar nicht so richtig eure Arbeit verändert?
Ja und nein, das meinte ich, deswegen sagte ich, wir müssen so ein bisschen das Spektrum öffnen, ja, weil ChatGPT ist ja eine Entwicklung, es ist erstmal eine Applikation, das ist per se nicht eine Technologie, es ist eine Applikation und dahinter stehen verschiedene technologische Methoden. Das eine ist der Large Language Model, das ist ja GPT 3.5 oder jetzt 4 und dann auch nochmal ein Modell, was die richtige Antwort auswählt, denn ein LLM gibt ja in der Regel verschiedene Antworten, ne? Und irgendjemand muss sagen, okay, wer davon passt jetzt am besten zu dieser Frage? Frage, das auch nochmal, also es sind verschiedene Etappen. Und das haben wir natürlich auch, deswegen meinte ich, da haben wir noch die Softwarelösungen, also jetzt weniger, die nicht nur mit Robotik zusammenhängen, sondern Standalone, sage ich mal. Da hat natürlich die generative KI, wenn man jetzt an die Technologie denkt, auch einiges ermöglicht, was vorher nicht so einfach war. Wir haben zum Beispiel im Claim Management, sprich, wenn irgendein Paket verloren geht, ja, da muss man bei dem Dienstleister, der dieses Paket verloren hat, ein Claim beantragen, eine Beschwerde, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und das war vorher eine manuelle Arbeit, denn der Kunde macht's. Also wenn ein Paket weg ist, ist es weg. Aber wenn es ankommt und es geschädigt, ne, dann machen sie ja Fotos, schreiben eine E-Mail und das wird irgendwo verschickt. Und wir haben einen Agenten zum Beispiel gebaut, der diese Fotos analysiert, beschreiben kann, was ist das für ein Problem, aus diesen E-Mails tatsächlich den Intent versteht, was will der Kunde, wo liegt das Problem. Und er schreibt selbst eine E-Mail mit den Informationen aus der Rechnung, bla bla, und schickt das direkt an den Dienstleister. Und das hat 80% der Fälle automatisiert. Ne? Dann haben wir nur noch 20% dieser Claims, die noch von Menschen bearbeitet werden müssen. Das ist da, wo Gen AI ins Spiel kommt. Und das ist etwas, das tatsächlich erst seit 2 Jahren oder so möglich ist. Davor waren die Modelle noch nicht so gut. Also da hat man NLP, Natural Language Processing, genutzt. Man hat sowas auch trotzdem versucht, aber jetzt ist es besser geworden. Entschuldigt die lange Antwort. Aber wenn du mir Fragen stellst, kriegst du lange Antworten. Beim nächsten Mal versuche ich mich zusammenzufassen. Es war eine tatsächlich sehr breite Frage.
Du hast ja das Glück, dass es interessant war. Insofern war es schon okay. Julia, ich hatte das Wort Robotik auch bei dir vorhin gehört. Das heißt, dass ihr auch an den Schulen anfangt, irgendwie Robotikthemen den Kindern näher zu bringen. Ihr helft Kindern, also ihr helft jetzt irgendwie nicht Leuten, die schon im Job sind oder irgendwie eine Fortbildung brauchen, sondern ihr konzentriert euch auf Schulen, richtig? Das hatte ich mir richtig gemerkt, ne?
Vision der Hacker School ist, jedes Kind sollte einmal programmiert haben, bevor sich für einen Beruf entscheidet. Also ja, das ist unser Schwerpunkt. Natürlich, weil wir ja auch mit ehrenamtlichen ITlerInnen arbeiten und auch Lehrkräfte irgendwie mitnehmen wollen, können die auch immer mitlernen. Die ITler werden vorbereitet, die Lehrkräfte werden so weit abgeholt, dass sie wissen, was wir tun, aber bei uns im Fokus stehen die Kids.
Wenn wir das jetzt hören, dass bei Fiege dann diese Logistikroboter da irgendwie picken und bewegen und so weiter, sind das Themen, wenn du die in der Schule beibringst, die dann in 5 Jahren, wenn die fertig sind in der Schule und 3 Jahren Ausbildung, irgendwie noch eine Relevanz haben? Also merkst du, dass jetzt so diese ganzen Sachen, die ihr denen eigentlich beibringt, also früher haben wir, glaube ich, 15 Jahre lang jedes Jahr irgendwie Bubble Sorts und Sortieralgorithmus in der Schule gelernt und es hat sich dann nicht viel geändert. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass im Grunde jede Technologie, die man denen beibringt, in 2 Jahren vielleicht gesagt wird, nee, in 2 Jahren brauchst du nur noch Prompten. Da brauchst du gar nicht mehr zu programmieren. Ist das realistisch oder bin ich da ein bisschen zu optimistisch?
Eine gute Freundin von mir, Professor Dr. Uta Haugtum, sagte mal, die nächste wichtige Programmiersprache ist Englisch. Das würde soweit mit deiner Theorie mitgehen. Natürlich ist das plakativ. Und ich nehme die Antwort von Kenzer, ja und nein. Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Also, was wir sehen, ist, dass nach Jahrmillionen der Menschheitsgeschichte, setzt die Zahl ein, die da korrekt ist, Kinder immer noch krabbeln, bevor sie laufen. Keiner von uns Erwachsenen krabbelt mehr, es sei Special Interest oder so. Aber wir nutzen Krabbeln als ein iterativer Schritt zum Laufen. Das, was wir in den Schulen versuchen, ist Kinder dafür zu begeistern, neugierig zu sein und Lernen großartig zu finden. Weil für mich ist Lernen das Beste, was es auf der Welt gibt. Manchmal kriegt man so Lerngeschenke, wo man denkt, wäre jetzt auch nicht so dringend gewesen, aber wenn du zum Lernen eine positive Einschätzung hast, kann dich nichts umhauen. Dann ist auch jeder Technologiesprung eher so, wow, geil, neues Spielfeld, was kann ich lernen? Und das ist das, was wir den Kindern beibringen und was auch Känzer in all ihren Jobs irgendwann später sehen wird und hoffentlich als Früchte ernten kann. Wenn wir es schaffen, über einen disruptiven Impuls Kinder dazu abzuholen, dass sie sagen nicht, KI ist Terminator 3 und wird mich zerstören und so weiter. Das habe ich auch von einer Keynote von Känzer damals auf der Hannover Messe geklaut. Sondern wenn sie denken, im Sinne der 21st Century Skills, ich kann damit was machen. Also wir reden über Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Laut der OECD sind das die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. So gesehen öffnen wir den Kopf und zeigen ihnen, guckt euch das an. Wir programmieren zum Beispiel in MakeCode oder Scratch ein Flappy Bird. Das ist clicky bunty hin und her schieben. Aber danach zeigen wir ihnen nicht nur, wie sie wirklich diese Spiele selber erweitern können, sondern auch, wie sie sie prompten können und wie sie das Ergebnis eines KI-programmierten Spiels mit ihrem eigentlichen ersten Resultat übereinanderlegen und sehen, wo wird halluziniert, wo ist totaler Quark, was ist aber auch eine richtig gute Idee. Und dieses mündige Umgehen mit Technologie und die Technologieoffenheit, die erstmal als geiler Scheiß, lass mal gucken, was damit geht, das, glaube ich, hat eine ganz langfristige Wirkung und da müssen wir so früh wie möglich zu den Kindern rein, weil diese Zuschreibung, das sind alles Digital Natives und die kennen sich alle aus und alles ist toll. Die ist fatal, bis wirklich, ja, sie ist einfach fatal, wenn wir sehen, dass es gibt auch großartige Bücher zu diesem Thema, Allein mit dem Handy von dem Daniel Wolf zum Beispiel, der super gut aufzeigt, wie fatal es ist, wenn wir die Kinder in die digitale Welt einfach so entlassen. Das ist wie, wenn du schickst einen dreijährigen Bobbycar auf die Autobahn und sagst, trägt doch einen Helm. Also, wir müssen Aufmerksamkeit schaffen, wir müssen begleiten und wir müssen Neugier auf Zukunft machen. Und so gesehen ist das, was wir machen, eigentlich das nachhaltigste Invest in die Zukunft der Kinder, was man so treiben kann.
Da habe ich zwei Folgefragen. Also zum einen finde ich es total spannend, dass du mich im Kopf dahin bringst, dass du sagst, wie wichtig das Lernen ist und wenn man irgendwie Spaß am Lernen hat, dass es dann auch mit den größten Umwälzungen eigentlich immer weitergeht oder dass man da irgendwie sich gut navigieren kann. Das finde ich wahnsinnig gut, wahnsinnig schönes Takeaway für mich. Während du erzählt hast, ist mir aufgefallen, gibt es denn, also wir sind ja wahrscheinlich in Deutschland nicht Top 2 zu diesem ganzen KI-Thema. Ja, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Gibt es denn in deiner Erfahrung, du guckst dich ja bestimmt auch breit um, Länder, Methoden, Kulturen, die das besser hinbekommen? Wo du sagst, da wird schon irgendwie doch geschafft, dass mehr Kinder Freude am Lernen haben oder erfolgreicher lernen, als so, wie wir es bei uns in Deutschland machen?
Big one. Ich versuch's aber kurz zu machen. Also unser Schulsystem kommt aus Preußen, als es darum ging, die Kinder von den Feldern zu holen. Und ich sage ein klein bisschen sarkastisch gerne, in meiner Bubble arbeiten sehr wenig Kinder auf Feldern. Und das ist auch gut so. Aber das Schulsystem hat andere Herausforderungen. Wir sehen Schulen oder wir sehen Länder, es gucken ja auch ganz viele nach Skandinavien rüber, wo Lehrkräfte hoch angesehen sind. Das sind die begehrtesten, angesehensten Berufe. Ich möchte das für Deutschland ungern beantworten, aber da mag sich jeder seinen eigenen Gedanken zu machen. Ich sehe Länder, die sagen, wir müssen vielleicht auch mit der Digitalisierung ein bisschen mehr aufpassen. Die kommen von einem ganz anderen Niveau. Ich sehe in Deutschland die größte Problematik darin, das sagt die Katja Nettesheim in ihrem Buch KI-Kompetenz so gut, wenn du jemandem was Böses willst, schick ihm 30 Jahre Erfolg. Also, wir glauben in Deutschland, wir haben das Privileg auf Bequemlichkeit und tät noch immer Jodje-Jangen, sagt man, glaube ich, in Kölle. Und dieses mit, krieg dein Po hoch, tu doch mal was dafür. Wir haben doch kein Vakuum zwischen den Ohren. Das ist etwas, was wir leider bei den Kindern nicht transportiert kriegen. Wir brauchen genau ein Jahr, um ihnen die Freude am Lernen in der Schule abzugewöhnen. Bevor sie in die Schule wollen, die kratzen die Tapete von den Wänden, weil sie die Tage rückwärts zählen. Und ich schwöre dir, nach einem Jahr haben sie rausgefunden, das war ziemlich naiv. Und das ist so traurig, weil Kindern beim Lernen zuzugucken, wie die Augen leuchten und wie sie verstehen, das ist das Großartigste, was es gibt. Und davon mehr in die Schulen zu kriegen, Wenn wir unser Mindset etwas überarbeiten können und nicht immer rausfinden, warum es nicht geht und wer Schuld hat, wir haben so viele Möglichkeiten und wir sind so viel besser, als wir denken. Und ich glaube, da müssen wir viel stärker hinkommen. Genau wie auch, was ich mir in Schulen wünsche, dass wir mehr auf den Stärken der Kinder arbeiten, als immer nur auf den Schwächen. Ein Elefant wird nie einen Baum hochklettern können. Muss er ja vielleicht auch nicht. Aber der kann so viel andere tolle Sachen. Und wenn wir das einfach mal ins Lernen einbeziehen, glaube ich, haben wir wirklich alle Möglichkeiten der Welt.
Ich habe mitbekommen, dass ihr auch Projekte zusammen gemacht habt schon in der Vergangenheit oder ihr kennt euch ja ganz offensichtlich. Was waren so Punkte, an denen ihr zusammengearbeitet habt und wie ist das verlaufen?
Darf ich mit dem Vorschlag anfangen, Kenza? Dann darfst du gleich weitermachen. Also zum einen hat Kenza ja großartige Bücher geschrieben. Ich glaube, ich bin ja inoffizieller Sales-Promoter für das Kinderbuch. Meine Freundin Roxy, weil mein gesamter Freundeskreis liest das begeistert. Ich bitte aber Kenza auch immer mal wieder, wenn ich tolle Role Models zeigen möchte, wie cool man als Frau einfach auch wirklich im Berufsleben geilen Scheiß machen kann, da war sie wiederholt als Role Model bei unseren Girls Hacker Schools dabei und ähnliches. Also ganz intensiv Kurse zusammen oder Projekte entwickelt, das haben wir nicht, aber ich würde sagen, wir unterstützen uns überall, wo es geht und ich bin ein riesiger Fan von Kenza und ihrer Arbeit.
Kenza zeigt das Herzchenzeichen. Genau. Warum verbringst du Zeit für die Hacker School? Ist das Freude, Passion, privates Interesse oder sagst du, ein paar Jahre bin ich noch im Job und die Menschen, die ich da vielleicht an der Schule motiviere, die kommen hoffentlich irgendwann auch zu Fiege und erinnern sich, dass man hier irgendwie tolle Sachen machen kann. Also wie würdest du beschreiben, warum du solche Projekte unterstützt?
Ja, ich würde fast sagen, mehr aus Leidenschaft als aus Kalkül, dass ich irgendwann mal die Arbeitskräfte brauche. Das ist, sage ich mal, ein rationaler Grund, aber das ist nicht der Grund hier. Ich finde, dass das Thema, also ich habe Ingenieurwesen studiert, ich habe Elektrotechnik studiert, ich mochte immer Mathe und mein großes Glück war, dass meine Eltern mich daran nicht gehindert haben, Ingenieurwesen zu studieren. So. Und das war für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich ein Mädchen bin, dass ich in Mathe sehr gut bin und dass ich Ingenieurin werde. Und als ich nach Deutschland kam, hat mir ein komplett anderes Bild entgegnet. Das war, nee, Mädchen, die können kein Mathe und Mädchen können keine Ingenieurinnen werden. Und das hat so ein bisschen mein Weltbild zerstört. Und wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat diesen Mädchen sowas gesagt? Das ist totaler Schwachsinn. Das ist Quatsch. Es gibt keine anatomische Begründung dafür. Das ist wirklich nur Sozialisierung und eine sehr konservative Sozialisierung. Und deswegen engagiere ich mich dafür, Mädchen für technische Berufe zu begeistern, weil es jetzt, wie gesagt, also für mich, es braucht ja gar nicht so viel Überzeugungskraft. Mir geht's nur darum zu sagen, wenn euch das gefällt, macht das und hört den anderen nicht zu. Ja, das ist wirklich einfach mal euer Ding durchziehen. Es wird immer jemand geben, der irgendwas sagt, aber das sollte ja wurscht sein. Mädchen können natürlich Mathe, genauso wie Jungs. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt natürlich Menschen, die gut in Mathe sind und Menschen, die schlecht in Mathe sind. Das gibt es.
Eine gute und ein schlechter sind auf jeden Fall heute hier im Podcast.
Ja, vielleicht, Christoph, hattest du nur schlechte Lehrer, die dich auch davon überzeugt haben, dass du schlecht bist. Ich bin so eine Mathe-Begeisterte. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen geben kann, die schlecht in Mathe sind. Ich habe Nachhilfe gegeben, als ich zur Uni gegangen bin. Und meine... haben die immer alle begeistert. Ne? Also ich glaube, mit den guten Lehrern verklappt das auch.
Wenn ich so gut in Mathe wäre, warum gebe ich dann mehr Geld aus, als ich verdiene?
Ja. Ich würde mal sagen, ja, vielschichtig. Disziplin und ein Verständnis vom Zinseszins.
Ja. Auch. Ja, das stimmt. Compound Interest is my biggest enemy. Ich habe aber eben jetzt, Julia schmeißt ja mit Buchempfehlungen um sich, wie ich mit schlechten Witzen. Kenza, magst du uns einmal kurz erzählen, nochmal kurz sagen, wie dein Buch heißt, das Julia so begeistert hat und worum es da geht?
Ja, also ich habe drei Bücher habe ich geschrieben über künstliche Intelligenz tatsächlich. Ich habe mit dem ersten angefangen. Titel ist einfach sich zu merken, keine Panik, ist nur Technik. Das ist im Jahr 2020 veröffentlicht worden und mein Ziel dabei war, es ist ja ein populäres Sachbuch. Also es ist kein Fachbuch, es ist wirklich einfach zu lesen. Und mein Ziel war, diese komplexe Technologie so einfach wie möglich zu erklären, dass jeder Mensch das versteht. Denn auch hier habe ich, es ist schon aus Engagement, dass man sagt, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema, ist gar nicht so schwer. Und das Ziel ist ja nicht, dass jeder programmieren kann oder KI bilden, bauen kann, sondern zumindest mal verstehen, was passiert um mich herum. Dann kam mein Sohn und meinte, wann schreibst du ein Buch für mich? Und dann habe ich meine Freundin Roxy geschrieben. Das ist ein Kinderbuch, was erklärt, was KI und Robotik ist. Und das ist aber kein Sachbuch, sondern eine Fiction, ein Roman. Und das war mir auch wichtig. Ich weiß, dass Kinder, Erwachsene auch, viel besser sich Geschichten merken können als Inhalte, beziehungsweise mit Geschichten bleiben die Inhalte da, und deswegen habe ich einen Roman geschrieben für Kinder. Kann ich total empfehlen. Ich bin so stolz auf dieses Buch, und ich finde, das ist natürlich, wenn man selbst die Autorin ist, klingt das komisch. Und die große Nachricht ist, das habe ich noch gar nicht so groß angekündigt, das wird in einem 3D-Film verfilmt.
Nein.
Das kommt in Heilbronn. Doch, ja, dieses Jahr mit der Experimenter ist
ja,
das in Heilbronn?
Ja, ja.
Oh Gott, jetzt mache ich
falsche Werbung. Ja, nee, das ist, könnte passen.
In Heilbronn, irgendwann dieses Jahr. Wir haben das Datum noch nicht, der Premiere. Ja. Aber das
herzlichen Glückwunsch.
Und ich freue mich über jedes Kind, was sich davon überzeugen lässt und inspirieren lässt. Das ist ja die Idee.
Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes die Bücher verlinken. Dann kann jeder sich nochmal reingucken. Und so begeistert, wie hier beide Gäste sind, scheint das irgendwie auch eine gute Idee zu sein. Das waren jetzt zwei Bücher oder war das dritte schon dabei?
Genau, das dritte ist Menschenversteher. Das ist vor 2 Jahren erschienen. Und da geht es um die emotionale künstliche Intelligenz. Also das ist ein Bereich der KI, der sich damit befasst, Emotionen bei Menschen zu identifizieren und nachzuahmen. Mega spannend, auch ein bisschen philosophisch. Aber das sprengt jetzt den Rahmen, glaube ich, wenn ich anfange, darüber zu erzählen. Deswegen, back to
Julia,
you.
Julia, hattest du das auch gelesen, das dritte Buch?
Ja, natürlich.
Dann würde ich nämlich gleich mal sozusagen nicht testen, aber was waren so Momente oder Beispiele aus dem Buch, die dir noch irgendwie geläufig sind, wo du sagst, das hat die Kenza irgendwie gut zusammengefasst?
Also wenn wir das letzte nehmen, ist es tatsächlich so diese Selbstreflexion, mit Pepper hast du das gemacht, ne? Mit diesem humanoiden Roboter, wo Kenza sagt, ist völlig absurd, man weiß, das ist eine Maschine und trotzdem, man verabschiedet sich, man lächelt, das ist so diese kognitiv eigentlich völlig drollige Variante, aber auch gleichzeitig zu akzeptieren, so ist das, so funktioniert das, und das ist auch cool, das hat mich in dem Buch wirklich richtig begeistert. Und beim ersten Buch war es der Untertitel, warum man Algorithmen tanzen kann, oder wie war das so ungefähr? Also da sind ganz viele, viele Punkte drin, und ehrlich gesagt, Kenza hat mich das auch mit dazu inspiriert. Bei uns kommt am Montag das Was ist was Buch, hier Abenteuer Informatik, raus, und das ist, also endlich habe ich auch ein Kinderbuch, aber tatsächlich dieser Ansatz, das früh zu Kindern zu bringen, also wie gesagt, meine Tochter hat es geliebt, ich musste das 5-mal lesen, und die Kapitel sind sehr lang, wenn man abends nur noch schnell mal vorlesen möchte, lieber Kenza, also ist cool, kann ich auch empfehlen, Christoph, aus Gründen.
Das heißt, du bist jetzt Autorin eines kommenden Was ist was Buches?
Ja. Zusammen mit meinem Kollegen Matthias Feldmann, und wir sind gerade auch am zweiten Band KI, der dann hoffentlich im Herbst erscheint. Also es hilft ja nichts. Bücher sind toll, und es tut mir leid, ich weiß, ich liebe Bücher, aber wir müssen, der Wurm muss doch wirklich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wenn ich auch ganz viel jetzt digital lese, sich mit Kindern hinzusetzen und sie dadurch für Lernen und Technik zu verführen, das ist gedruckt so cool, weil die gehen damit anders um. Und deshalb alles zu den Kindern. Das
ist. Ihr habt eben, oder ich habe eben mitgehört, dieses Thema Emotionalität. Man verabschiedet sich beim Roboter, oder man verabschiedet sich bei der Software, bei der KI oder sowas. Kenza, sind das Beispiele, die ihr auch im Unternehmen einbaut? Also hat so eine KI-Komponente, wenn sie so ein Human Interface hat, auch immer so eine soziale Komponente? Oder sagt ihr, nee, das ist Arbeit ist Arbeit und das soll funktionieren, aber bitte, danke, tschüss, das gehört hier nicht hin?
Das ist ja total spannend, Christoph. Ja, diese Pick-Roboter, die ich erzählt habe, sie sprechen nicht. Ne? Also wir haben da keine Interaktion, sondern sie müssen tatsächlich über den Rechner bedient werden. Und trotzdem kriegen alle Namen, und einige haben sogar eine Perücke. Also das ist, die Menschen, wenn sie diese Maschinen haben und sie entlasten im Alltag, identifizieren sie sich schon mit denen. Ja, in der Personaleinsatzplanung, dann steht die Fiona auch drauf. Ja, das heißt, die wird als Teammitglied integriert. Das ist jetzt der physische Roboter. Ich hatte in der Vergangenheit, als ich bei der Telekom war, auch Roboter gemacht, die einfach mal Berichte geschrieben haben, sprich, ne, aus verschiedenen Quellsystemen Informationen gesammelt, in Excel gepackt, Pivot-Tabelle per E-Mail verschickt an irgendein, also basic eigentlich Automatisierung. Die haben auch jeden Namen gekriegt. Und wenn wir einen Release-Wechsel hatten und das nicht auf dem Schirm hatten, ne, dass der Roboter irgendwie auch auf diese Quellsystem zugreifen wollte und irgendwas nicht funktioniert hat, da haben die panisch angerufen: oh Gott, der Herbert ist heute nicht da und was ist los? Ja? Also entweder das oder wir möchten jetzt, dass Herbert das auch noch kann. Also wenn es eine Entlastung ist, dann entwickelt sich tatsächlich so eine Beziehung zu dieser Maschine. Und hier reden wir nur über Softwarelösungen, ja, gar nicht über Humanoide, die tatsächlich sprechen, die lächeln können. Und deswegen meine ich diese Komponente, wenn es auch noch zusätzlich die emotionale KI hinzukommt. Wir bilden, also Menschen bilden Beziehungen zu solchen Maschinen, weil sie sich entlastet fühlen, geholfen fühlen und auch verstanden fühlen, ne? Wenn das auch noch ein Humanoid ist mit emotionaler KI.
Das sind für mich jetzt im Zuhören schon Themen, Qualifikationen, Schwerpunkte, die vielleicht anders sind als vor 4 Jahren. Heißt das auch bei dir, Kenza, im Unternehmen, dass du jetzt andere Profile bei deinem...
Nee, die Beispiele, die ich erwähnt habe, sind schon lange.
Okay.
Also das mit dem
Herbert Fiona.
Reporting, das ist länger, 6 Jahre
okay.
Oder so.
Aber würdest du sagen, dass sich in den letzten Jahren das Profil eines IT-Mitarbeitenden bei dir verändert hat und du deswegen auch immer so ein bisschen gucken musst, wo geht die Reise hin? Oder sagst du, naja, das sind einfach nur neue Projekte, die kann ich auch mit dem bestehenden Team machen. Was hast du da gelernt? Musst du da viel weiterbilden oder vielleicht auch das Team ergänzen? Oder hast du das Gefühl,
ja, tatsächlich, klar, mit den technologischen Entwicklungen haben die Teams ja auch mehr Tools zur Hand, die sie im Alltag helfen können, ja. Und im besten Fall sind das diejenigen, die sagen, hey, wir wollen das testen und es gibt das und dürfen wir, ja. Oder sie machen es einfach, ohne zu fragen. Das ist der Pull-Prinzip, ne? Push-Prinzip muss ja auch geben, dass ein Unternehmen natürlich seine Belegschaft, ne, so analysiert und je nach Rollen Inhalte anbietet. Das tun wir auch, ja. Das heißt, eine Grundkenntnisse für KI, was ist KI überhaupt? Das bieten wir allen Mitarbeitenden an. Und je nachdem, ne, für Führungskräfte, was bedeutet dann auch das für dich? Wir haben so zum Beispiel Aspekte der Regulierung. AI Act ist diesen Monat in Kraft getreten, ne? So, da ist auch eine gewisse Verantwortung da drin. Das ist auch wichtig für die Führungskräfte, dass sie das wissen. Und so je nach Rolle, ne? Und dann die Techies, die brauchen ja noch genauere Ausbildungen in Fachthemen. Und so muss man halt dieses Upskilling und Reskilling für die gesamte Belegschaft planen. Also das ist, ja.
Wenn ich mal, Julia, ich frage erstmal Julia, was denkst du, was Kenza von dir möchte, dass du den jungen Menschen beibringst, weil sie das später braucht? Ja, du musst also zuerst antworten, Julia, und danach frage ich Kenza, ob Julia das richtig vorhergesehen hat.
Da die Kids, mit denen wir im Moment arbeiten, die sind, sage ich mal, 13, 14, bis die im Arbeitsmarkt sind, also in ungefähr 10 Jahren, ich kann heute nicht absehen, welche technischen Skills sie brauchen, weil wir wahrscheinlich noch gar nicht wissen, was das sein wird. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir machen, genau das ist, was Kenza braucht. Neugierde, Kreativität, Offenheit, Zusammenarbeit, Begeisterung für Tech-Themen, dass wir junge Menschen haben, die hinterfragen und nicht blind urteilen, die sich engagieren und nicht nur motzen und die Bock darauf haben, was Neues zu lernen. Ich würde mal behaupten, davon könnte Kenza eine Menge brauchen.
Hat sie das gut beschrieben, Kenza?
Ja, absolut. Also tatsächlich ist diese Mindset, finde ich, am wichtigsten. Ja, wir sind gerade in Deutschland sehr fokussiert auf Abschlüsse, weil das so eine Art Versicherung ist. Und Deutschland ist ja Weltmeister in Versicherungen und in Risiken analysieren und minimieren. Und Abschluss ist nichts anderes, ne? Das ist sozusagen die Garantie, diese Person hat das notwendige Wissen und deswegen ich kann mich drauf verlassen und habe nichts Falsches gemacht als Führungskraft, wenn ich diese Person eingestellt habe. Wenn ich eine habe, die Überfliegerin ist, aber kein Zertifikat hat, die darf ich ja nicht einstellen, beziehungsweise wenn ich es tue und es klappt nicht, habe ich Ärger als Führungskraft. Deswegen lasse ich lieber die Finger davon. Beschreibt so ein bisschen. aus meiner Sicht die Situation. Und deswegen für mich, und das ist tatsächlich eine persönliche Meinung, ist die Begeisterung fürs Lernen, die Neugierde und diese Haltung, das kann ich noch nicht. Ja? Das ist das Wichtigste. Denn die Technologien, die entwickeln sich wahnsinnig schnell. Keiner von uns, auch ich nicht, ich kann nicht sagen, was wir in 5 Jahren an Tech-Skills brauchen. Ja, das ist auch absolut wurscht. Ich brauche Menschen, die ein bisschen Grundlagenwissen haben. Ich meine, es hilft natürlich, also gerade wenn wir über KI-Modelle sprechen oder über Data Science. Ich brauche natürlich schon Menschen, die Mathematik verstehen. Ja, und Menschen, die ein bisschen was von Data Science wissen. Denn es geht ja auch darum, dass sie so schnell wie möglich produktiv sind. Ja. Aber der beste Mathematiker wird mir gar nicht helfen, wenn er keinen Bock hat und sich nicht für neue Sachen begeistern lässt. Deswegen, also so Haltung, Qualifikation ist wichtig, keine Frage. Und Haltung ist aus meiner Sicht noch wichtiger. Und wenn wir kleine Kinder begeistern können, dass sie alles lernen können, und auch wenn sie es heute nicht wissen, sie können es morgen lernen, das ist, glaube ich, die Grundlage.
Mein Ohr ist jetzt groß geworden, als ihr beide wieder so genickt, gelächelt, eure Augen sind groß geworden bei dem Wort Lernen, Begeistern, Neues und so weiter. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich auch viele Zuhörende, die in Unternehmen arbeiten und die vielleicht im Unternehmen auch mal dafür sorgen möchten, dass Sie oder Ihre Kollegen oder Kolleginnen hungrig auf Lernen werden oder noch mehr Spaß am Lernen haben. Was sind einmal ja, so ein didaktisches Cheat-Sheet oder Top-5-Tipps, die ihr uns geben könnt, wie ich Lust aufs Lernen befeuere, unterstütze, motiviere, belohne, vielleicht auch bei erwachsenen Menschen?
Ja, also nicht einfach. Ich bin keine Pädagogin. Da bist du besser, Julia. Ja, also ich überlege, vielleicht mache ich mal einen Satz zu Ende, dann übernehme gerne, wie ich das tue. Tatsächlich, was mich motiviert, sind Themen, die mich interessieren. Ja, und dann bin ich natürlich, dann sauge ich alles, was ich finde. Von Bücher, Podcasts, YouTube-Videos. Wahnsinn, was man in YouTube lernen Absolut. Kann. Ja? mit Menschen mich unterhalten, zu Konferenzen gehen. Also wirklich alle Formate, die vorhanden sind. Und das ist ja auch wieder das Glück, was wir heute haben. Ja, es gibt Menschen, die ungern lesen. Okay, es gibt Audiobücher oder Podcasts. Ja, es gibt Menschen, die gerne gucken. Ja, dann schau dir YouTube an. Es gibt auch Universitäten, die Videoformate anbieten. Auch kostenlos. Also tatsächlich ist viel, viel, vieles da. Man muss die Disziplin haben, das zu tun und sich für ein Thema interessieren. Und das meine ich, wenn ich null Bock auf Programmierung habe, dann sage ich auch, lasse sein. Ja, dann werde Arzt. Also wir wollen ja nicht, dass alle Menschen programmieren. Tatsächlich einfach die Stärken folgen und die Interessen folgen und da die beste Variante von sich selbst werden in diesem Fach.
Und du sagst, du hast keine Ahnung davon? Genau so ist es doch. Also, Christa, ich spring direkt einmal drauf. Also, es ist doch immer, du brauchst den Reason Why. Wenn du weißt, warum lernen Kinder laufen? Weil sie wohin wollen. Also, wüssten die, wie kompliziert das ist und welchen Muskel man wo anspannen muss? Die wären alle raus. Aber sie haben einen Grund. Und die Motivation, warum brauche ich das? Und die Selbstwirksamkeit. Also, wir sehen insbesondere bei jungen Menschen, aber leider geht das auch bei Erwachsenen immer schneller, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab. Und ich liebe einen Talk von Simon Sinek über Millennials in the Workplace, was er sagt, was junge Menschen lernen müssen, ist Geduld. Wir leben in einem Zeitalter von Instant Gratification. Links, rechts, wischen, Amazon, gleicher Tag, nächster Tag. Also völlig egal. Dieses, du musst dich reinknien, du musst arbeiten. Deshalb ist mein Plädoyer, jeder junge Mensch sollte ein Instrument lernen. Das klingt am Anfang schrecklich. Und das ist auch schrecklich. Und du musst es aber durchhalten. Und du merkst dann, wie du gestalten kannst. Und wie du, ich habe mir vor 3 Wochen ein Cello ausgeliehen, einfach weil ich unbedingt mal wieder ein neues Instrument lernen wollte. Ich habe 40 Jahre Geige gespielt. Also ich kriege das motorisch schon ganz gut auf die Kette. Aber dieses Dranbleiben und sich wirklich reinnehmen, auch in diesem Talk von Simon Sinek, das ist diese Sachen, die wirklich, wirklich Bedeutung haben, sind meandering messy processes. Und du brauchst Zeit. Und das reinzukriegen, den Grund warum, die Selbstwirksamkeit auf früh positive Impulse zu setzen, Aber dann auch dieses Fehler-Mindset, nicht nur zu sagen, ja, du darfst Fehler machen, aber wenn es schief läuft, dusch, dann ist Riesenproblem, sondern das auszuhalten. Das ist als Führungskraft gar nicht einfach, weil du musst ja schon nach hinten raus irgendwie abliefern. Und es gibt ja auch Fehler, wo du denkst, 30 Sekunden nachdenken, hätte geholfen. Aber es gibt auch andere. Und deswegen, also bei uns ist auch die Regel, wenn man aus einem Fehler nichts lernen kann, dann war er echt mies. Ansonsten, was können wir daraus besser machen? Und wenn du so einen Raum kreierst und auch teilweise, das ist auch mein Pitch für Hackerschool zu sagen, indem du es anderen vermittelst. Wenn du es deiner Oma erklären kannst, hast du es verstanden. Wir haben wenig Omas, aber wir haben einen Arsch voll Kinder. Und das wirklich so zusammenzudenken, Begeisterung, der Grund, warum ich es lernen will, ein bisschen Ausdauer. Ich glaube, da kommt man altersunabhängig wieder auf. Lernen ist cool zurück. Ein bisschen Popo hochkriegen hilft auch extrem. Und dann kann man eine Menge machen.
Bei Google gab es vor 20 Jahren irgendwie das Projekt 20% oder sowas, wo einfach 20% der Arbeitszeit der Ingenieure für private Projekte eingesetzt werden durften. Und falls aus den Projekten was wird, dann gab es, glaube ich, irgendwie so ein Share oder so ein Deal. Und dann haben da irgendwie beide was davon, sowohl Google als auch irgendwie die Ingenieure. Muss ich so einen Raum schaffen? Ja, also wenn ihr irgendwie sagt, YouTube-Videos gucken, Leuten Sachen erklären, einfach Dinge ausprobieren, das kostet ja alles Zeit. Muss ich als Unternehmen meinen Mitarbeitenden dafür Zeit einräumen, die ergebnisoffen eingesetzt werden darf? Oder ist das ein Tor, das eher Homeoffice, Füße hoch, Netflix anöffnet?
Es kommt auf das Menschenbild an, mit dem du da reingehst. Also ich bin ja Team Weltretten und Team Unternehmerin. Wir sind ja ein Sozialunternehmen. Das ist gar nicht so einfach, weil du musst ja auch liefern und wir müssen die Gelder fundraisen. Aber tatsächlich zu gucken, wo es diese Möglichkeiten gibt und auch wie wir KI dafür einsetzen können, dass da mehr Freiräume entstehen. Also bei uns schreibt auch keiner mehr einen Text generisch selber, sondern man sieht zu, man kriegt schnell einen sehr guten Draft, kann noch 2, 3 Sachen ändern, dann geht das Ding raus. Das schafft auch schon Freiräume. Es ist nicht immer ganz so einfach, wie es scheint, aber die Grundidee, die Menschen in ihrer außerhalb ihrer Komfortzone, aber in einem Bereich arbeiten zu lassen, wo sie richtig Bock haben zu entdecken, wenn man sich einen Tag dafür leisten kann, die Woche, absolut geile Idee. Ansonsten zu schauen, gibt es Äquivalente, gibt es andere Freiräume, wo wir das Spielen institutionalisieren können, um genau diese Hirnakrobatik dahin zu kriegen.
Hast du bei euch bei Fiege solche Initiativen schon in Gang gesetzt, Kenza?
Noch nicht. Aber tatsächlich ein gutes Beispiel aus meiner Vergangenheit möchte ich hier gerne erwähnen. Und vielleicht davor noch mal einen Hinweis. Die Menschen, die Individuen sind ja auch für ihr eigenes Glück zuständig. Ja, und ihr eigenes Leben. Das heißt, natürlich muss der Arbeitgeber etwas leisten. Auf der anderen Seite muss die Person auch selbst was leisten, ne? Und wir sehen, wie viele Stunden an Netflix jeden Tag konsumiert werden. Dann sage ich auch, okay, dann switcht vielleicht nur ein kleiner Teil davon, ne? Und du lernst dann am Feierabend auch irgendwas, weil du es möchtest und nicht, weil das jemand von dir erwartet. Das der kleine Hinweis. Zum Thema 80-20. Habe ich das in der Vergangenheit bei der Telekom gehabt. Ich hoffe, dass es heute immer noch gibt. Nicht gleich wie Google, ne, dass es frei ist, sondern tatsächlich 20% freie Zeit, um im Unternehmen für eine andere Abteilung, für ein anderes Projekt zu arbeiten. Das heißt, nach deinen Interessen zu schauen, was gibt es im Unternehmen gerade an Projekte und wo hätte ich Lust? Und total unabhängig von der Abteilung. Wo hätte ich Lust, da mich einzubringen? Und das war eine großartige Maßnahme. Weil auch wenn man in eine, weiß ich nicht, Finanzabteilung war, 80% musste man dafür arbeiten. Und dann einen Tag pro Woche konnte man sich anschauen, was macht die Kenza da mit ihrem AI und Robotik-Hub? Und da möchte ich unterstützen. Und das ist super, denn die Menschen lernen jetzt nicht nur über den Tellerrand hinaus zu schauen, sondern tatsächlich, die können sich neue Kompetenzen aneignen. Viele haben das so, die haben Blut geleckt haben sich danach tatsächlich entschieden, auch gibt's von der Telekom, was keine Selbstverständlichkeit ist in anderen Unternehmen, ein Data Science Ausbildung zu machen, wo sie ein Jahr lang von ihrer Haupttätigkeit freigestellt wurden, die Ausbildung von der Telekom bezahlt wurde, sie haben weiterhin ihr Gehalt gekriegt und danach sind sie in die IT gewechselt und haben da in Data Science gearbeitet. So, und diese Möglichkeiten zu schaffen, das ist am Anfang, ich sag mal, für ein Unternehmen ist es leistbar, denn die Kapazität bleibt im Unternehmen, dann nur nicht in diese Abteilung, sondern in der Nachbarabteilung, ja. Und dadurch kommt viel Silos brechen, voneinander lernen und auch neue Ideen der Weiterentwicklung und des Upskillings. Also das ist, ich sag mal, als Zwischenlösung vielleicht für verschiedene Unternehmen, die sagen, ja, Google kann sich das leisten, ne, mit der Milk and Cow, die sie da haben, wir nicht. Das wäre vielleicht ein Alternativvorschlag.
Ich habe jetzt noch eine Follow-up-Frage, weil gerade wenn ich nicht frage A oder B, sondern ihr so ein bisschen ins Erzählen kommt, finde ich, lerne ich gerade viel mehr von euch. Wie würdet ihr euren Führungsstil oder Managementstil beschreiben? Habt ihr da so feste Keywords dafür oder Vorbilder oder sowas? Oder gibt's da irgendwas, dass ich das noch mehr greifen kann, wie ihr managt?
Also ich glaube, es ist immer im Wandel oder beziehungsweise es ist der Fokus auf das Agile, auf das Reagieren, auch auf das Führen in Multikrisensituationen, was tatsächlich eine Herausforderung ist. Was ich gelernt habe, ist, also bei der Hackerschool sind es gerade ganz, ganz wuselige Zeiten. Wir sehen, wenn die Wirtschaft strauchelt, haben wir tatsächlich große Herausforderungen, auch Gelder zu akquirieren, also die finanzielle Situation langfristig zu planen. Den Luxus hatten wir schon länger nicht mehr. Das gibt natürlich nochmal Unruhe ins Team. Dann gibt es einfach Zeiten, wo Resilienz unglaublich gefragt ist und nahezu die Währung Nummer eins ist. Auch das kannst du nicht von allen Menschen erwarten. Und was ich auch gelernt habe, ist, es ist nicht egal, was du meinst, aber es ist eine Sache, was du meinst, und es ist eine andere Sache, was daraus gelesen wird. Und man kann sich nicht verhalten. Und eine Freundin sagte, es ist in der Umstrukturierungssituation, sind Sachen daraus abgeleitet, ob sie eine grüne oder eine blaue Bluse getragen hat. Und das sind einfach Dinge, die muss man akzeptieren. Es ist in solchen Zeiten eine wirkliche, auch Willensentscheidung zu sagen, ich glaube an Diversity. Wenn wir unterschiedliche Perspektiven einbringen, werden wir gewinnen. Diversity ist richtig gut, aber nicht einfach. Es kostet Zeit, es kostet Diskussionen. Man muss wirklich um die Sache kämpfen. Und das ist insbesondere in Krisenzeiten nicht einfach. Und ich merke für mich, und das ist auch das, woran ich arbeite, auch einen Fokus auf die eigene innere Stärke zu legen, weil es auch wie im Flugzeug, holen Sie sich erst die Maske und dann helfen Sie mitreisenden Kindern. Das ist für mich wahnsinnig schwierig umzusetzen. Aber ich merke, dass auch insbesondere ein Fokus auf die eigene Stärke, Fürsorge, Nachhaltigkeit zu legen, in diesen Zeiten wahnsinnig schwierig ist, weil du musst als Führungskraft auch Dinge aushalten, die überhaupt eigentlich gar nicht für dich bestimmt sind oder die auch nur ganz anteilig durch dich beeinflusst sind. Aber es spielt am Ende keine Rolle. Du musst sie aushalten. Du musst damit arbeiten können. Und wirklich dieses Ziel, Kenzer, du sagtest das vorhin, die Mitarbeitenden zur besten Version ihrer selbst im Arbeitskontext werden zu lassen, das ist immer mit dem Ziel auch, was braucht hier ein Mitarbeitender für die Firma? Ein ganz entscheidender Aspekt. Also wir sind halt nicht nur, es sollen alle eine geile Zeit haben, sondern ich muss ja auch als CEO wirklich eine Richtung verfolgen. Ich muss ein Ziel haben. Ich möchte, dass jedes Kind wirklich programmiert hat, bevor es sich für einen Beruf entscheidet, um die Köpfe zu öffnen. Und dafür möchte ich die besten Menschen haben und denen möchte ich das coolste Arbeiten überhaupt ermöglichen. Das ist in Krisenzeiten eine riesige Herausforderung und ohne eine eigene Stärke, glaube ich, kann man das kaum schaffen. Oder Kenza, wie siehst du das?
Dem stimme ich total zu, ganz klar. Jetzt zum Führungsstil.
Genau, wir stellen uns einfach vor, ich habe heimlich ein paar deiner Direct Reports gefragt, wie sie deinen Führungsstil beschreiben würden. Was glaubst du, was sie sagen?
Je nachdem, wen du fragst. Und das ist nämlich der Punkt. Also, ich bin tatsächlich jemand, der an Menschen glaubt, ja. Und für mich verstehe ich meine Rolle als Führungskraft liegt darin, die Vision zu entwickeln. Ja, gerade als CTO. Okay, wo wollen wir hin? Als Unternehmen, was braucht es? Und die Strategie mit dem Team gemeinsam zu entwickeln und dann die loslegen zu lassen. Ja. Ich gebe ungern konkrete Anweisungen. Mag ich nicht, passt zu mir nicht, weil ich sage, ja, jeder Mensch soll dann seinen Weg finden, wie er dahin kommt. Und das ist etwas, also das ist so, wie ich es mache, das ist eine Möglichkeit, ja. Damit kommen einige Menschen klar, dafür andere gar nicht klar. Und das ist mir auch bewusst, deswegen sage ich, je nachdem, wenn du fragst, ne, wenn du Menschen fragst, die gewöhnt sind, die Sachen in die Hand zu nehmen und loszulegen, sie werden sagen, super, sie lässt mir die Freiräume, ich kann agieren, wie ich will. Wenn du Menschen fragst, die gerne eine To-Do-Liste haben möchten von mir mit klaren Anweisungen von bis wann, was genau muss gemacht werden und so, dann werden sie sagen, die Kenza ist eine Katastrophe, weil sie überhaupt nicht sagen kann, was ich tun soll. Und das meine ich, ich glaube, es gibt viele Führungsstile und viele Menschen, die verschiedene Führungsstile brauchen. Und diesen Match zu finden in einem Team ist nicht immer einfach, denn du hast natürlich immer mit allen Menschen zu tun. Ich versuche zumindest mal offen zu sein und transparent darüber zu sein, dass ich auch mit Menschen, die Anweisungen brauchen, die sagen, du, wie, ich kann keine Anweisungen geben, wie du das von mir erwartest, lass uns mal einen Mittelweg finden. Ne? Also so in der Form kannst du das von mir leider nicht erwarten, so tick ich nicht, so funktioniere ich nicht. Was wäre ein Mittelweg für uns, ne? Dass du deine Arbeit leisten kannst und dass ich sozusagen auch mit meiner Art, mit meiner Weisungsrichtung, aber nicht Anweisung, To-Do-Liste, das wäre klar.
Wir haben jetzt nur viel reingehört, also wie eine KI-Lösung für ein Unternehmen aussieht, welche KI-Produkte sie hat, was für Themen irgendwie erfolgreich in KI umgesetzt werden, das muss jede Firma wahrscheinlich selber lösen. Wir haben jetzt von euch relativ viel gehört, wie ihr denkt, wie ihr tickt, was euch wichtig ist, worauf ihr achtet. Ich glaube, das sind wahnsinnig viele gute und auch sehr, sehr klare, explizite Aussagen dabei gewesen. Ich würde gerne jetzt nochmal kurz mit euch auf Schlagzeilen oder ganz aktuelle Technologien zu sprechen kommen, die ihr interessant findet. Also es gibt da irgendwie, vorhin war schon das Stichwort AI-Agent gefallen bei dir, Kenza. Ich glaube, falls nicht jeder weiß, was ist denn eigentlich so ein Agent? Ich würde das jetzt so beschreiben und danach könnt ihr mich korrigieren. Ein AI-Agent kriegt irgendwie eine Information und darf dann selber entscheiden, was es damit macht. Also vielleicht, wenn jemand fragt, wo ist mein Paket, dann muss der AI-Agent erstmal sagen, Moment, wer ist denn da überhaupt? Ja? Um welches Paket handelt es sich denn überhaupt? Und könnte dann eigenständig aus unterschiedlichen Systemen dann Abfragen machen und sagen, die Person fragt gerade nach, wo ist ihr Paket? Das ist das einzige Paket, das gerade unterwegs ist. Also müssen wir den Ort von diesem Paket gerade rausfinden. Und so ein Agent macht also das, sodass wirklich nochmal Informationen zusammengetragen werden und damit irgendwas gemacht werden. Das ist sozusagen eine Form von Agent und das hörte sich für mich auch so ein bisschen an, als sei das so in den letzten 2 Jahren eins dieser Support-Agenten gewesen, die ihr so gebaut habt, ne? Die so über unterschiedliche APIs Informationen zusammenträgt und dann 80% der Kunden Claims irgendwie schon mal beantworten kann. Das ist, glaube ich, ein einigermaßen okay Beschreibung für einen Anwendungsfall eines Agenten, hoffe ich. Sonst müsst ihr mich unterbrechen. Aber was sind aktuelle Technologien, von denen ihr sagt, das finden wir interessant oder das könnte schon einen großen Impact auf uns haben und nicht erst in 10 Jahren, sondern deutlich schneller. Gibt es da irgendwas?
Ich bin gerade auf den IT-Strategietagen, womit Klaas, wollen wir aufzeichnen. Also, das ist ein riesiges Treffen von einer Menge CIOs aus ganz Deutschland. Da werden ganz, ganz viele Themen aufgebaut. Und Cloud spielt natürlich eine riesige Rolle. Aber auch da zum Beispiel erzählte ein befreundetes CIO, dass die auch gerade DeepSeek in der Private Cloud getestet haben, um mal zu gucken, auch mit anderen Modellen verglichen, wo passiert denn was? Und auf die Frage, ist China eine blütenreine Demokratie, wollte IT nach Hause telefonieren. Also da konntest du halt genau sehen, wo welche Abfragen laufen. Also was ich glaube, was die ganz großen Themen sind, ist immer besser zu verstehen, was ist Hype und was ist auch Marketing dabei, auch wenn man sich anguckt, mit die Zahlen, die zu DeepSeek veröffentlicht worden sind, weiß keiner von uns, wie die wirklich zu greifen sind. Keiner weiß, welche anderen Kosten nicht mit reingerechnet worden sind, etc. Aber es geht erst nur um, wow, eine Welle machen. Und da tatsächlich mit Sinn und Verstand ranzureiten, das ist etwas, was ein übergreifendes Thema ist, auch wirklich zu gucken mit, was sind Trends in den Schlagzeilen und was ist wirklich, wenn man mit Kenza redet, was ist wirklich im Unternehmen da? Hausaufgaben machen, Daten sortieren, das hätte man seit Jahren viel besser spielen können. Hätten wir eine geilere Datengrundlage, könnten viel mehr Schlagzeilen wirklich, wirklich für real sorgen. Aber das sind halt so die Themen, wo man eigentlich jeden Trend ein bisschen auseinandernehmen kann. Was ist Show? Was ist Wahrheit? Und das wirklich, deshalb auch die IT-Strategietage, ist großartig, mit Menschen zu besprechen, die nichts anderes machen, als das wirklich zu prüfen, wann IT nach Hause telefonieren will. Das ist gerade für mich ein riesiges Highlight und packt auch so vieles into perspective.
IT nach Hause telefonieren ist für dich eine Umschreibung dafür, dass die Technologie vielleicht sagt, sie schickt irgendwelche Informationen an irgendwelche Server, aber lustigerweise nicht bei jeder Abfrage, sondern nur bei Abfragen, die klar vielleicht irgendwie politisch oder um die chinesische
Politik
gehen. Okay, dankeschön. Gibt es bei dir eine Technologie-Kenza, die du gerade interessant findest oder einen technologischen Trend?
Also ich beobachte diese Entwicklungen natürlich sehr interessiert, weil mich das Thema interessiert und versuche daraus abzuleiten, was können wir davon nutzen und wann. So, deswegen zu schauen, was passiert, halte ich für absolut wichtig, gerade in der Rolle. Ich finde nur, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen das, was man jetzt aus den Medien entnimmt und was davon man im Unternehmen tatsächlich einsetzen kann. Und wenn wir, hier generalisiere ich jetzt gar nicht nur Fiege, sondern ne, so im deutschen Raum schauen, die meisten Unternehmen haben immer noch mit Digitalisierung zu tun. Ja? Viele Prozesse sind immer noch total isoliert oder es gibt gar keine Prozesse, sind nicht optimiert, die sind nicht digitalisiert, die sind nicht automatisiert. Man hat sehr komplexe IT-Landschaften, Systeme reden nicht miteinander, also keine Integration, keine Dateninfrastruktur oder mehrere Dateninfrastrukturen, ne, findest in einem Unternehmen 10, 20, 30 verschiedene Data Lakes. So, und jetzt reden wir über DeepSeek. Das heißt, also die Realität von dem Marketing sind sehr weit entfernt und tatsächlich den großen Hebel, die KI uns anbietet, können wir erst heben, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Ne? Erstmal Prozesse standardisieren, IT simplifizieren, die Komplexität reduzieren, Integration, Infrastruktur, Tech-Plattform, Datenplattform. Ja, und dann habe ich eine Grundlage, um diese Algorithmen oder diese Tools, die jetzt immer mehr kommen, zu nutzen. Alles andere ist, ich mache mal einen kleinen Proof of Concept irgendwo, dann setze ich in einem kleinen Bereich, aber ich kann es überhaupt nicht skalieren im ganzen Unternehmen. Und erst wenn ich skaliere, habe ich auch die Vorteile davon. Und erst dann kann ich vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickeln, ne, weil ich ja eine komplette Visibility habe über meine Daten im Unternehmen. Und das meine ich, ne? Also jeder, der in diesem Bereich arbeitet, ist zwischen diesen beiden Welten, ne? Zwischen DeepSeek und Digitalisieren, ne? Den Fax loswerden. Und die Wahrheit liegt dazwischen. Keine Panik, sich nicht von all diesen Sachen irritieren lassen. Bitte weiter stringent an den Hausaufgaben, an den Infrastrukturen arbeiten. Denn die müssen dringendst geregelt werden.
Ich möchte euch beide zum Ende noch mal so ein paar kurze Fragen stellen und gucken, ob ihr da so mit Ja, Nein, Rechts, Links antworten könnt. Mich interessiert da eure Meinung oder Haltung dazu. Wenn ich 3 Monate arbeitsfrei hätte und mich bezahlt fortbilden müsste, dann würde ich ...
Ich würde das Wort müsste durch dürfte ersetzen oder wie auch immer. Ich hatte witzigerweise vor kurzer Zeit gesagt, ich würde zu Neue Fische gehen und da Full-Stack-Developer einfach 3 Monate mehr raufschaffen. Für so Non-Techie wie mich ist das wahrscheinlich schon ganz cool. Jetzt würde ich das ganz klar anders packen. Ich würde mir einen versuchen, fundierten Überblick über alle KI-Modelle mit deren Schwerpunkten, wie sie im Moment sind, zu schaffen und hoffentlich einen kleinen Bot bauen können, dass ich alle Updates so kriege, dass ich auf dem aktuellen Stand bleibe. Und du, Kenza?
Ah, weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Mich interessiert momentan Neurowissenschaft ganz doll. Komplett anders.
Und da guckst du dir viele YouTube-Videos an?
Bücher, in dem Fall.
Was ist also für jemanden wie mich, der weder von Neuro noch von Wissenschaften Ahnung hat, was sind so 3 Stichpunkte zum Thema Neurowissenschaft?
Ach, ich finde unser Gehirn faszinierend. Ne, und wie das funktioniert und wie es wie unser neuronales Netz, was ja im ganzen Körper verteilt ist.
Ich kenne immer diese Grafiken oder Videos, wo steht, gucken Sie und da wurde irgendwie, hat was Schönes gesehen und dann ist ja wie dieser Punkt aufgeleuchtet im Gehirn und da wurde irgendwie an den bösen Lehrer erinnert und da ist das andere Areal aufgeleuchtet im Gehirn und das ist dann immer so, man sagt, das ist ja unfassbar, das ist ja ganz toll. Und jetzt habe ich aber gerade gelernt, dass das wahnsinnig unwissenschaftlich ist, fast nie reproduziert ist und genau diese Areale auch aufleuchten, wenn ich an Katzenfutter denke oder mir sozusagen mit der rechten Hand den linken Schuh zumache. Also dass gerade das Thema Neurowissenschaften noch einen weiten Weg hat, bis viele Wissenschaftler sagen, das ist eine wirkliche Wissenschaft. Ist das nur so ein Outlier-Video, das ich da gesehen habe oder sagst du, nee, es hat schon auch noch viele Beispiele da drin, die wirklich noch nicht ganz tief fundamental belegt sind oder wiederholbar sind?
Also, ich bin ja keine Neurowissenschaftlerin, deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten. Es gibt, also, und das ist ja das Spannende, ne? Also, ich glaube, man sagt, wir haben ungefähr nur 10% verstanden, wie unser Gehirn funktioniert.
Das ist, und das ist ein tolles Beispiel. Ich falle dir schon wieder ins Wort, entschuldige, aber da ganz viele Leute sagen, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Und das ist halt eine totale Falschauslegung. Du hast es aber gerade richtig gesagt. Wir wissen erst 10% über das Gehirn. Aber viele Leute denken immer, wir sind eigentlich 10-mal so viel fähig, wie wir sind, aber sind wir wahrscheinlich gar nicht, sondern nur 10% verstanden. Und jetzt hoffe ich, dass ich den nicht aus dem Tritt gebracht habe.
Nee, also um einfach zu sagen, dass es natürlich die Wissenschaft noch am Anfang ist und deswegen, gerade deswegen finde ich die Entwicklungen so spannend. Und das hat ja, ne, mein emotionales KI-Buch. Ne, dafür musste ich auch viel über Wissenschaft, Neurowissenschaft lesen und verstehen. Und deswegen finde ich das total faszinierend, das, was du erwähnt hast, die Beispiele. Einige davon, die Experimente, sind tatsächlich reproduzierbar. Wahrscheinlich nicht alle, deswegen ist es jetzt so allgemein. Und außerdem haben wir beide wahrscheinlich keine Ahnung davon, um darüber zu reden. Von daher, jetzt hast du deinen nächsten Gast, einen Neurowissenschaftler oder eine Neurowissenschaftlerin.
Welche Mindsets müssen sich in den nächsten Jahren noch keine Sorge darüber machen, dass AI ihnen den Job strittig macht?
Die Bock haben zu lernen. Und zwar die bereit sind, das eben halt nicht als Feind zu sehen, sondern wirklich zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann. Mein Mann sagt immer geil, sagt immer sehr offen dazu, es ist mega, was ich dadurch an Zeit habe, mich auf die richtig spannenden Fragen zu konzentrieren. Keiner schreibt gerne ein Testkonzept, aber wenn du weißt, wie du das umbauen kannst, ist trotzdem ein sinnvolles Ergebnis guckst und siehst, wo sind die Fehler. Also ich glaube, Menschen, die gerne denken und Sachen entdecken, sind fast branchenübergreifend eigentlich ganz gut dabei.
Kann man noch was hinzufügen, Kenza, oder ist es im Grunde das?
Nee, bestätigt.
Eure größte Hoffnung durch AI?
Zeit und Kappa zum Weltretten. Einfach den nicklichen Kleinscheiß wegmachen, sich auf die wirklich wichtigen Sachen zu fokussieren. Denn wenn wir sehen, wie auch durch Nachlässigkeit teilweise bei Kindern durch die frühe unbegleitete Nutzung von Smartphones, was da zerstört wird, wir brauchen jede Kappe von Lehrkräften, dass sie diese jungen Menschen auffangen können und sich nicht mit den 10 adverbialen Nebensätzen belasten müssen. Also in meiner Bubble KI als Bildungsunterstützung, damit die Zeit fürs Menschliche bleibt und die wirklich wichtige Entwicklung junger Menschen.
Ähnliche Antwort. Zeit, dass wir mehr Zeit für Menschen haben, ja.
Ja, man merkt, ihr habt schon eine gewisse Synchronität drin. Also da, wenn der eine spricht, dann nickt die andere immer häufig. Was ist denn eure größte Sorge durch AI?
Ja gut, ich meine, dieser Panikzustand, in dem man sich in Deutschland gerade befindet, ne, und Kopf in den Sand, statt tatsächlich sich mit dem Thema zu beschäftigen. Anschluss zu verpassen, weil wir den Kopf in den Sand haben.
Ja, und dann hast du Brösel in den Ohren, aber es hat sich nichts geändert. Meine Sorge ist, dass es diese, die menschliche Bequemlichkeit so stark bespielt, dass wir vergessen, dass wir denken können und das Denken zwar anstrengend ist, aber dass es geil ist. Und da wirklich, dass Trägheit und Behäbigkeit die Lernbegeisterung im Keim erstickt. Wir sehen das in Ansätzen, aber da müssen wir echt aktiv gegensteuern. Ist genau wie Sport. Muss man halt machen, ist aber geil. Und es hat wirklich, wirklich gute Auswirkungen.
Ich glaube, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich. Da waren 4, 5 Aha-Momente, die ich wirklich sehr gut fand. Das hat mich sehr gefreut. Es war auch schön zu hören, wie eure Meinungen und Aussagen sich gegenseitig ergänzen. Ich glaube, das verstärkt nochmal die Aussagen. Für mich war es sehr schön. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch sehr, sehr happy mit dem, was wir heute gehört haben. In meinem Namen und auch im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Also vielen lieben Dank, liebe Kenza, liebe Julia.
Super gern.
Und auch zu Hause an die Menschen, die uns hören. Lieben Dank fürs Zuhören. Nur dank Menschen wie euch ist so ein Podcast möglich. Und daher freue ich mich immer zu sehen, dass die Folgen gut ankommen und gerne gehört werden. Uns gibt es jeden Montag und einmal im Monat am letzten Freitag dann in diesem etwas längeren Inside-Talk-Format mit oft mehreren Gästen, so wie heute. Wenn du jetzt abonnierst, dann verpasst du keine Folge mehr. Hab eine tolle Zeit, komm gut durch die Woche. Und ich würde sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Julia
und Kenza
und Christoph. Mach's gut, ciao.